HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Der Auftakt ist das, was vor der ersten betonten Zählzeit erklingt.
Ich habe die Erwartung, dass der Prozess jetzt in ruhige Bahnen kommt und erlaufen wird.
Allem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Der Auftakt ist die wichtigste Bewegung des Dirigenten, weil sie damit das Tempo für alle signalisieren.
Für die Polen, für die Norweger und für die Deutschen. Auftakt.
Die einhellige Meinung über Romananfänge ist doch die, dass der Romananfang in das Buch hineinzieht.
Nenn mich Ismael, das Buch kennt doch jeder.
Na gut, nenn mich Ismael, ich denke nach. Das klingt nach Hemingway.
Nenn mich Ismael.
Was meinen Sie bitte?
So lautet die erste Zeile welches Romans?
Moby Dick von Herman Melville, das weiß doch jeder.
Ach. Nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Für mich persönlich allerdings diesem Anfang schon.
Aller Anfang ist schwer. Vielleicht für den Schüler oder für jeden von uns, der etwas Neues lernen und überhaupt etwas zum ersten Mal tun muss. Vielleicht für den Redner, der in der nächsten Sekunde das Wort ergreifen soll und sich stattdessen an die zugeschnürte Kehle greift, wo doch plötzlich alles feststeckt, was er eigentlich herauslassen will. Aber ist er nicht auch immer wieder verheißungsvoll, der Anfang? Wenn alles noch vor uns liegt, ein neues Jahr, ein dickes Buch, das wir noch nicht gelesen haben, oder eine Musik, deren Anfangstakte erst noch erklingen werden? Wenn der Dirigent zum ersten Mal die Hand hebt, dann steigt auch die Spannung im Orchestergraben und im Zuschauerraum. Wenn wir den Buchdeckel aufschlagen, dann sind wir bewusst oder unterbewusst gespannt auf den ersten Satz. Und wie schwer dieser Satz dem Autor oder der Autorin auch gefallen sein mag, wenn er sitzt, dieser Satz, dann lösen sich bei uns alle diese Mühen in Neugier auf und in die Lust weiterzulesen. Selbst wenn wir wissen, dass der Anfang nicht alles ist, weder in der Dichtung noch in der Wahrheit, und dass er bei weitem nicht alles vorausahnen lässt, was nach ihm kommt. Schon so mancher Prozess zum Beispiel vor Gericht und in der Politik hat nach seinem Auftakt eine überraschende Wendung genommen. Und in der Tat, noch wissen wir nicht, welche Entwicklungen im Jahre 2019 ihren Anfang nehmen werden. Aber lehnen wir uns doch heute direkt nach dem Auftakt des neuen Jahres eine Stunde lang zurück und würdigen jenen Moment, ohne den nichts geht auf dieser Welt, weil niemals etwas losgehen würde. Gespannt, wie es weitergeht. Der Auftakt, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und unser Mann für die Musik, der Kollege Nils Kaiser, gibt uns nun den ersten Einsatz.
Manche Stücke erkennt man gleich am ersten Ton. Die Carmina Burana von Orff oder A Hard Day's Night von den Beatles. Auch bei Vivaldis Vier Jahreszeiten weiß man sofort, womit man es zu tun hat. Genauso wie bei ABBAs Dancing Queen. Auch für die Musik gilt, es geht nichts über einen gelungenen Anfang. Manchmal macht es der Komponist aber auch spannend, wie Richard Strauss in seiner Zarathustra-Musik. Da braut sich ganz schön was zusammen, bevor es zum musikalischen Ausbruch kommt. Ebenso in Smetanas Moldau. Da sprudelt die Musik nicht gleich los wie ein Wasserfall. Wie aus dem Nichts kommend, baut sich die musikalische Begleitung erst ganz langsam auf. Erst nach einer Minute, als fast 10% der Aufführungszeit schon vorbei sind, erklingt zum ersten Mal die Moldau-Melodie. In der Popmusik würde man so etwas ein Intro nennen. Fast jeder Popsong beginnt erst einmal mit einer instrumentalen Einleitung, dem Intro, das mindestens seine 10 bis 20 Sekunden dauern muss, schon alleine, damit der Radiomoderator genug Zeit hat, seine Ansage darüber zu sprechen. Da haben es die klassischen Komponisten leichter. Die können gleich zur Sache kommen. Musik Wäre zu Beethovens 5. Sinfonie ein Intro überhaupt vorstellbar? Und noch einen Vorteil haben die Klassiker. Egal ob in Sinfonie, Sonate oder Fuge, das Hauptthema, das den eigentlichen Wiedererkennungswert der Musik ausmacht, kommt immer zuerst. Im Popsong hingegen steht am Anfang meistens erst einmal eine Strophe. Der Refrain mit der musikalisch prägnanten Hookline kommt erst später. Im Elton John Evergreen Don't Let the Sun Go Down on Me dauert es über 2 Minuten, bis es soweit ist. Besonders clever sind da die Beatles. Die fangen einfach gleich mit dem Refrain an. Aller Anfang ist schwer. Das gilt besonders in der Musik. Schließlich müssen meistens gleich mehrere Instrumente zu einem sinnvollen Zusammenklingen gebracht werden. Und das bitte auch gleich im richtigen Tempo. Da reicht nicht einfach ein Startschuss, da muss man schon richtig vorzählen. Das Vorzählen ist in der Rockmusik ein regelrechtes Auftaktritual. Im Konzertsaal ist das alles natürlich etwas vornehmer. Da erledigt der Dirigent das Vorzählen stumm und ohne viel Brimborium mit dem Taktstock. Nur wer als Solist auftritt, der braucht solcherlei musikalische Auftakte nicht. Da reicht meist ein kurzer Atmer. Der Auftakt ist übrigens einer der wenigen musikalischen Begriffe, die erfolgreich in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen sind. Umgangssprachlich bedeutet Auftakt immer den Anfang von etwas. So wird etwa der Bieranstich gerne als Auftakt vom Oktoberfest bezeichnet. In der Musik aber ist es eigentlich anders. Zwar ist auch dort jeder Auftakt ein Anfang, aber längst nicht jeder Anfang hat auch einen Auftakt. Der Auftakt ist das, was vor der ersten betonten Zählzeit erklingt. Das ist so wie bei einem Gedicht, das auf einer unbetonten Silbe beginnt. Das Weihnachtslied Alle Jahre wieder etwa hat keinen Auftakt. Es beginnt auf der 1. 1, 2, 3, 4. Alle Jahre wieder. Der Tannenbaum hingegen geht vorher los. Er hat einen Auftakt. 1, 2, 3.
O Tannenbaum, o Tannenbaum.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das gilt vor allem in der Musik. Anfänge sind meistens auch wesentlich spannender als Schlüsse. Der Anfang soll originell sein und seinen Zuhörer überraschen. Für den Schluss hingegen gibt es eine klare Regel, die sogenannte Kadenz. Da merkt jeder Hörer sofort, wann der Schlussakkord naht. Originell sind aber auch hier wieder einmal die Beatles. A Hard Day's Night ist einer der ersten Popsongs, die einfach ausgeblendet werden. You know, I feel
alright. Sodass der Radiomoderator seine Absage darüber sprechen kann. Soweit also der Kollege Nils Kaiser mit einer kleinen Auswahl musikalischer Anfänge und Auftakte mit oder ohne Vorzählen. Im klassischen Konzertsaal erledigt der Dirigent das Vorzählen, haben wir gerade gehört, und zwar, Zitat, ohne viel Brimborium mit dem Taktstock. Es sei denn, der Dirigent hätte Wilhelm Furtwängler geheißen. Denn sein Hantieren mit dem Taktstock gerade beim Einsatz war so legendär, dass es zur Inspiration vieler Anekdoten geworden ist.
Furtwängler war niemals ein Taktschläger. Seine eigenartig fahrigen, in krausen Wellenbewegungen abwärts zitternden Einsätze waren von den Orchestern gefürchtet. Die Wiener Philharmoniker wollen einmal nachgezählt haben, dass Furtwängler 10 bis 15 kleine Kringel zog, bevor er den Einsatz gab, der wunderbarerweise auch zustande kam. Einmal begegneten sich ein Berliner und ein Wiener Philharmoniker. Der Wiener fragte, wann setzt ihr bei Furtwängler eigentlich ein? Der Berliner erklärte, wir haben uns das genau berechnet. Wir warten so lange, bis sein Taktstock mit dem Pultrand genau einen rechten Winkel bildet. Und dann zack! Und wann setzt ihr in Wien ein? Darauf der Wiener, wann's uns blöd wird.
Auftakte à la Wilhelm Furtwängler. Patrick Lange, seit 2017 Generalmusikdirektor am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Grüß dich, Herr Klapp.
Wann setzen die Musiker bei Ihnen ein?
Ha, das ist so ein Geheimnis. Also ich denke, das hat sehr viel irgendwie mit so einer speziellen Stimmung zu tun. Grundsätzlich ist das sowieso ein großes Geheimnis, gerade weil wir dieses Zitat der Kollegen von Berlinern Philharmonikern gehört haben und vor allen Dingen der Wiener. Es ist schon so, in Wien spielt man grundsätzlich sehr spät. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen dann irgendwann zu dumm wird und dass sie sehr, sehr spät spielen, ist relativ hoch. Im angelsächsischen Raum spielt man viel mehr auf den Punkt. Und hier in Wiesbaden, glaube ich, haben wir eine ganz gute Mischung gefunden, wobei ich das auch sehr gerne mag, muss ich gestehen, dass das Orchester so eine kleine Spur spät kommt und dafür dann einen besonders schönen weichen Klang hat.
Müssen Sie da ein bisschen früher dann einsetzen, damit Sie das kompensieren, wenn die etwas später kommen? Oder?
Ja, das kann man so gar nicht mehr in Worte fassen. Eigentlich, ich schlage eigentlich ganz normal und kommt einfach nur eine kleine Spur später und man muss dann einfach weitermachen. Das ist der Punkt, sonst bleibt es stehen.
Eine Kollegin hat uns erzählt, bei Laienorchestern oder Laienchören trauen sich viele nicht gleich laut einzusetzen, warten erstmal auf die anderen, was, wie ich mir vorstellen kann, ziemlich fatal wäre, wenn das jeder so täte. Gibt es bei Profis diese Angst auch noch?
Ja, selbstverständlich. Also ich denke mal, es kommt auch ein bisschen drauf an, was es natürlich irgendwie für ein Stück ist und wie oft man dieses Stück auch spielt. Aber gerade bei Opernorchestern, die sind natürlich dann viel oder spielen viel mehr Repertoire, sind viel mehr drinnen auch in dieser Materie. Allerdings braucht es dann manchmal ein bisschen Zeit, bis man sich wieder an alles erinnert und dann dauert es einfach ein bisschen. Ich würde es aber nicht jetzt groß Angst nennen, sondern es ist vielleicht auch so eine gewisse Form von Respekt und natürlich auch Vorbereitung. Denn genau das ist der Punkt, dass man dieses gemeinsame Erleben, dieses gemeinsame Gefühl für den Klang, für die Artikulation, das braucht einfach manchmal auch ein bisschen Zeit. Und insofern, ja, ist es vielleicht auch genau das, was den Auftakt ausmacht.
Auftakt. Wir haben jetzt gerade gelernt, Auftakt ist nicht immer gleich Anfang. Nicht jeder Anfang eines Musikstücks hat auch einen Auftakt. Haben Sie da persönliche Vorlieben? Ist es für Sie leichter, musikalisch interessanter mit Auftakt oder ohne?
Ich würde da nicht von Vorlieben sprechen. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Das ist ja letztendlich auch wie bei uns in der Sprache. Es gibt auch da Auftakte, also klassisches Beispiel, zum Geburtstag viel Glück, dann ist zum Geburtstag, ist auch also auftaktig mehr oder weniger, Geburtstag, der Schwerpunkt ist auf dem Ur. Insofern, selbst da bietet die Sprache das ja und letztendlich ist ja Musik auch eine gewisse Form von Sprache und das braucht dann einfach irgendwie Zeit, das, so eine Hingehen, so eine Phrasierung hin auf diese nächste Eins, auf diesen Schwerpunkt und genau das ist das letztendlich auch, was der Auftakt macht. Ob es jetzt schwerer ist oder weniger oder was einem besser gefällt, ich glaube, das kann man gar nicht so in Worte fassen. Es ist einfach so eine, ja, es gibt so einen Schwung, so einen gewissen.
Die Zeit bis zum Beginn eines Musikstücks, die schrumpft ja am Ende auf wenige Sekunden zusammen. Genau die Sekunden, wo der Dirigent, könnte ich mir vorstellen, unter besonderer Beobachtung steht, weil er ja der Erste ist, der was machen muss, damit es losgehen kann. Was fühlen Sie in solchen Momenten kurz vor dem Auftakt oder Anfang?
Ja, das ist so, im Laufe der Zeit hat man dann natürlich irgendwie so ein bisschen sein Ding auch gefunden, aber letztendlich geht es darum, in diesen Auftakt ja alles hineinzulegen, was das Stück später auch ausmacht. Das heißt, der Auftakt, den wir als Dirigenten geben, das ist ja mehr oder weniger eine Information an das Orchester über Tempo, über die weitere Geschwindigkeit, über Dynamik, über Phrasierung, über Artikulation. Also da steckt sehr viel drin, auch wirklich Teil der Interpretation. Ob ich jetzt einen sehr schwungvollen Auftakt gebe, sehr energetisch oder sehr weich, sehr leicht. Also da kann man irgendwie sehr viel damit zeigen und das ist diese eine Sekunde oder je nachdem, wie schnell das Stück ist, dementsprechend, das muss ja im Metrum sein. Manchmal kann man auch langsamere Auftakte geben und schneller weitermachen, das ist dann ja so eine gewisse Kunstform. Das ist aber sogar nicht mal etwas, was man richtig planen kann, sondern das kommt dann einfach. Aber letztendlich ist es eben diese Information, die man geben muss und es ist eine gewisse Form von Konzentration, wie ein Destillat des Stückes, das man da im Kopf irgendwie haben muss, um wirklich dann den richtigen konzentrierten Einstieg in das Stück zu haben.
Bestimmt der Auftakt in jedem Fall den weiteren Verlauf des Musikstücks, egal ob alles planmäßig verläuft oder nicht?
Also ich denke auf jeden Fall, denn es gibt natürlich irgendwie auch Situationen, man kann mal einen Auftakt vermasseln, das passiert jedem mal. Allerdings ist es dann ja schon so, dass es natürlich erstmal stört und natürlich auch verunsichert das ganze Orchester. Und dann netterweise manchmal hilft einem dann das Orchester und bringt das Ganze dann zusammen. Aber im Grunde genommen ist unser Job genau der, eben das zu liefern, was das Orchester braucht, um das Stück danach wirklich gut zu spielen. Und das ist eben vor allen Dingen diesen Auftakt zu sehen. Klar kann man natürlich auch Abende noch drehen oder Stücke noch drehen oder Momente noch drehen, Phrasierungen noch drehen in dem Moment, wenn man merkt, oh, das war jetzt vielleicht jetzt nicht genau die richtige Artikulation, die ich brauche, die Phrasierung würde ich eigentlich gerne in eine andere Richtung lenken. Das kann man dann irgendwie schon noch machen. Aber grundsätzlich ist es so, diese Konzentration, die man da schafft, die ist wahnsinnig wichtig, denn ansonsten muss man wirklich es schaffen, was zu drehen und das ist sehr schwer.
Wenn der Auftakt dann hinter einem liegt als Dirigent, dann kann ja eins von zwei Sachen passieren. Man kann den Schwung kriegen für das weitere Stück, man kann aber aber auch denken, ach, das habe ich jetzt geschafft und ja, dann lässt man die Zügel schleifen oder so. Ne? Ist Ihnen das ein oder andere schon passiert?
Ja, wir reden ja nicht aus dem Nähkästchen, natürlich. Aber es ist schon so, also dass dieser Auftakt ist einfach enorm wichtig für uns alle, denn Sie haben im Orchester, je nachdem, was für ein Repertoire Sie haben, ob Sie jetzt ein Konzert spielen oder Oper, so und so viele Menschen, die einfach davon abhängig sind. Also gerade in der Oper ist es ja noch faszinierender, da Sie mit diesem Auftakt, den Sie geben, eben nicht nur das Orchester im Graben dabei haben müssen, sondern dann eben auch noch die Bühne und ganz oft eben auch die ganze Technik hinter der Bühne, die auch auf diesen Auftakt warten. Da gibt es einen Inspizienten, der den Knopf dann drücken muss, und zwar genau in dem Moment, wenn die ein Star ist mit dem Orchester zusammen, damit der Vorhang aufgeht oder eine Lichtstimmung sich ändert oder ein Kulissenteil fährt. Insofern hängt relativ viel irgendwie davon ab.
Ja. Nun hat ja nicht nur jedes einzelne Konzert einen Anfang, einen Auftakt, sondern natürlich auch eine ganze Saison, die dann auch mit einem Auftaktkonzert beginnt. Wie muss ein Musikstück beschaffen sein, damit es für ein Auftaktkonzert taugt?
Es gibt so diese klassische Form, das habe ich noch von meinem Professor so gelernt. Es gibt zu Beginn eine Ouvertüre, danach gibt es ein Konzert, danach kommt eine Symphonie. Das ist so das klassische Konzert. Heute macht man es ja ganz oft nicht oder man dreht es um oder versucht da was Neues zu finden. Ich finde, manchmal ist es natürlich wahnsinnig reizvoll, so einen richtigen Opener zu haben, wie es neudeutsch heißt. So was Kraftvolles, was Energetisches, was uns Energie gibt für dieses Konzert und für eine gute Stimmung sorgt. Ich finde es aber manchmal auch ganz reizvoll, auch leise zu beginnen und genau einen Kontrast zu erzeugen. Also das Publikum so ein bisschen zu überraschen. Das ist eine ganz schöne Sache eigentlich.
Sie haben gestern das Neujahrskonzert dirigiert im Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Was war das für ein Auftakt musikalisch für dieses neue Jahr?
Na, wir hatten uns zum Ziel genommen, das Neujahrskonzert, unser Publikum mitzunehmen auf eine Reise in den Orient und wollten das neue Jahr orientalisch begrüßen. Insofern war es uns irgendwie auch ziemlich wichtig, dann zu sagen, okay, wir verbinden das klassische Neujahrskonzert mit dem Orient und haben mit dem Märchen aus dem Orient von Johann Strauss begonnen, also ein klassischer Walzer, der aber auch eine ganz interessante, ein bisschen geheimnisvolle Einleitung auch hat. Also das war genauso in diese Richtung, der rätselhafte Orient, das hat uns, glaube ich, irgendwie ganz gut auch mitgenommen und ging auch gut los.
Patrick Lange, Generalmusikdirektor am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, heute unter der Überschrift Gespannt, wie es weitergeht, der Auftakt. Nun hatten wir uns eigentlich fest vorgenommen, in dieser Sendung ohne ein gewisses Zitat von Hermann Hesse auszukommen, aber diesen Plan haben uns ja bereits am Anfang dieser Sendung einige Politikerinnen und Politiker durchkreuzt. Und an denen kommt auch unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller nicht vorbei, wenn sie sich jetzt dem Phänomen des Auftakts in der Politik nähert.
Der Auftakt, der Anfang in der Politik wird meist ein ziemliches Gewese um ihn gemacht.
Allem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Nicht nur Kanzlerin Angela Merkel zitiert gerne Hermann Hesse, um einen Auftakt gebührend zu würdigen. Es wird meist gelobt, was das Zeug hält.
Nach diesem ersten Gespräch haben wir ein gutes Gefühl.
Gutes Gespräch, es war ein konstruktives Gespräch.
Das war jetzt 2 Stunden geprägt vom gegenseitigen Verständnis und vom Miteinander.
Denn wenn der Auftakt gelingt, so die Hoffnung, dann wird auch das Ganze gut. Was sich oft als übertriebene Erwartungshaltung erweist, denn regelmäßig ist der Auftakt einer Konferenz oder Verhandlungsrunde nicht mehr als ein besseres Kaffeekränzchen, ein allererstes Beschnuppern.
Jetzt haben wir uns heute intensiv abgetastet.
Konkrete Ergebnisse hat so ein Auftakt eher selten, was nicht automatisch bedeutet, dass er langweilig wäre. Wer bringt sich wie in Stellung? Wer versucht sich wo schon mal die Deutungshoheit zu sichern? Wer leistet sich erste Fehltritte? Schiefgehen kann viel. Blutwursthäppchen bei der Islamkonferenz zum Beispiel. Natürlich muss man die weiteren Treffen deshalb nicht abschreiben, aber es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig ein guter Auftakt in der Politik ist, weil er die Stimmung für alles Kommende setzt. Wenn die SPD mit einer Auftaktklausur ins Jahr startet, die allgemein als das Grauen von Nauen in Erinnerung bleibt, dann ist das kein gutes Omen fürs Restjahr. Andererseits ist auch ein guter Auftakt kein Erfolgsgarant. Eine Binsenweisheit ja, aber deshalb nicht weniger wahr. Politik ist Langstrecke. Ein guter Start ist nicht alles.
Wir werden die Wahlen in diesem Jahr richtig spannend machen.
Dieser Mann hat es schmerzlichst erfahren. Für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz hätte der Auftakt nicht besser laufen können, aber dann ging's schnell steil bergab. Auch CDU-Mann Friedrich Merz verließ sich im Kampf um den Parteivorsitz viel zu sehr auf seinen guten Auftakt. Ende bekannt. Wie man gleich den Auftakt richtig vermasseln kann, zeigte kürzlich AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bei der Generaldebatte im Bundestag. Dass die größte Oppositionsfraktion als erste reden darf, ist eigentlich eine Riesenchance. Aber wer keine Generalabrechnung mit der Regierung betreibt, sondern sich in langen Erklärungen zum Thema Spendenaffären verstrickt.
Moralische Vorhaltung müssen wir uns hier von Ihnen überhaupt nicht machen lassen. Am wenigsten von Ihnen.
Der bekommt eiskalte Konter.
Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält.
Von diesem misslungenen Auftakt erholte sich die AfD in der Debatte nicht mehr.
Nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
sagte schon der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert ganz richtig. Was bleibt, ist die Erkenntnis, man sollte sich in der Politik nicht zu sehr auf den Auftakt verlassen, denn er ist kein besonders zuverlässiger Indikator für den weiteren Verlauf der Dinge.
Zu diesem Ergebnis kommt unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller bei ihren politischen Auftaktbeobachtungen. Übrigens, politische Auftaktveranstaltungen werden in Insiderkreisen, wenn es denn was zu essen gibt, gelegentlich auch Schnittchentermine genannt. In der Politik also ist der Auftakt kein besonders zuverlässiger Indikator für den weiteren Verlauf der Dinge, haben wir gerade gehört. Und wie ist das vor Gericht? Dort ist man ja dem Sprichwort nach ebenso wie auf hoher See in Gottes Hand. Und was darauf hindeutet, dass Gerichtsprozesse vielleicht sogar noch unberechenbarer sind als politische Entwicklungen. Gisela Friedrichsen, langjährige Gerichtsreporterin, zuerst mehr als 25 Jahre lang für den Spiegel und inzwischen seit mehr als 2 Jahren für die Welt. Guten Abend.
Guten Abend.
Abgesehen vom Tag der Plädoyers oder der Urteilsverkündung gibt es wahrscheinlich kaum einen Prozesstag, der mit so viel Interesse beobachtet wird wie der Tag des Prozessauftaktes. Wie wichtig ist es für Sie als Gerichtsreporterin, bei einem Prozessauftakt dabei zu sein?
Also ich gestehe, obwohl ich seit Hunderte von Gerichtsprozessen beobachtet habe, dass für mich der Auftakt, der erste Tag, immer mit einer gewissen Spannung, mit einer, gewisse Nervosität wahrgenommen wird. Denn man weiß ja noch gar nicht, was kommt. Anders als im Theater oder in der Oper gibt es zwar auch für einen Gerichtsprozess so eine Art Textbuch oder zumindest so eine Gliederung, aber was da am Ende rauskommt oder was auch während des Prozesses stattfindet, das weiß man alles noch überhaupt nicht. Oft kennt man ja auch die beteiligten Personen überhaupt nicht. Ich erinnere zum Beispiel an den NS-Prozess. Alle Leute waren unglaublich gespannt, wer ist Beate Zschäpe? Wie tritt die auf? Wie sieht die aus? Wie verhält die sich? Nicht? Das sind so Dinge, denen kann man sich, selbst wenn man so viel Erfahrung hat wie ich, überhaupt nicht entziehen.
Liefert der Prozessauftakt denn dann Eindrücke nach Ihrer Erfahrung, die dann so fest haften bleiben, dass man sie schwer wieder los wird, auch wenn das Verfahren dann vielleicht ganz anders weitergeht?
Das würde ich nicht sagen, denn da spielen so viele Unwägbarkeiten eine Rolle. Zum Beispiel, man weiß ja nicht, wird der Angeklagte sprechen? Wenn er spricht, wird er gestehen oder wird er bestreiten? Oder wird er schweigen? Dann muss jedes einzelne Beweisstückchen gewendet und gedreht werden und an die richtige Stelle gesetzt werden, bis ein Bild entsteht. Das sind alles, weiß man alles nicht. Man weiß nicht, wie die Verteidigung agieren wird. Man weiß nicht, wie der Vorsitzende sich verhalten wird. Nicht jeder ist immer gut drauf. Nicht jeder hat die Fäden immer im Griff. Nicht? Also da kann so vieles passieren. Ich habe es schon häufig erlebt, dass ein Prozess angefangen hat mit einer monströsen Anklage und jeder dachte schon, ja, das ist ja alles klar, was da geschehen ist. Und am Schluss gab es nur Freisprüche, weil die ganze Anklage im Sande im Grunde versickert ist.
Ich habe ja eingangs gesagt, beim Prozessauftakt ist das Interesse besonders groß, das Interesse der Öffentlichkeit, auch der Medienöffentlichkeit, danach dann erst wieder bei den Plädoyers und bei der Urteilsverkündung. Wirkt sich das auf die Prozessführung aus? Verhalten sich Prozessbeteiligte anders, je nachdem, wie groß gerade das öffentliche Interesse ist? Werden die beim Auftakt anders agieren als später, wenn man in einem etwas kleineren Kreis dann miteinander verhandelt?
Also bei einem spektakulären Verfahren ist selbst der erfahrenste Vorsitzende vor einer gewissen Nervosität nicht gefeit. Das merkt man häufig. Und wenn dann die Menge der Zuschauer verschwunden ist und wenn die ganzen Medien weg sind und man dann zur richtigen Arbeit kommt, dann läuft es meistens ganz anders. Aber der erste Tag ist eben für die Öffentlichkeit, für die Medien wichtig, denn da werden die Bilder gemacht, da wird drüber berichtet. Also muss irgendetwas passieren, was vermittelbar ist, also irgendetwas, was man transportieren kann. Und insofern, nach meiner Erfahrung, ist es oftmals sehr bedauerlich, dass das Interesse der Medien dann so schnell abflacht. Denn am Schluss steht dann möglicherweise ein Urteil, das man schwer versteht, weil man gar nicht mitbekommen hat, was in der Zwischenzeit in einem möglicherweise auch sehr langen Verfahren alles passiert ist.
Ein Auftakt, ein Prozessauftakt soll die Weichen natürlich stellen für das Verfahren. Aber können Sie sich an Prozesse erinnern, die nach dem Auftakt dann doch eine überraschende Wendung genommen haben? Eine Wendung, mit der Sie aufgrund des Auftaktes gerade nicht gerechnet hatten?
Ach, natürlich kenne ich solche Verfahren. Alle diese Verfahren, die dann entweder mit Freispruch geendet haben oder die zu einem Wiederaufnahmeverfahren geführt haben, wo sich also herausgestellt hat, dass das erste Urteil falsch gewesen ist und man dann plötzlich ganz anders verhandelt. Das sieht man dann schon. Der Anfang eines Prozesses, der sagt noch längst nicht etwas aus über die Wahrheit oder über das, was tatsächlich geschehen ist.
Sie, Frau Friedrichsen, haben in Ihren Artikeln immer wieder Kritik an Vorverurteilungen geübt, die es in letzter Zeit vor einem Prozess immer häufiger gäbe, schreiben Sie. Können gerade auch Prozessauftakte einen Beitrag leisten zu solchen Vorverurteilungen?
Ja, natürlich, denn am Anfang geht es um die Anklage, da wird die Anklage verlesen. Nicht? Und da kommen die ganzen Scheußlichkeiten, die man meint, belegen zu können, vor und das wird berichtet.
Gisela Friedrichsen, also, Gerichtsreporterin für die Zeitung Die Welt. Haben Sie vielen Dank. Gespannt, wie es weitergeht. Der Auftakt, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wie man die Augenblicke vor einem musikalischen Auftakt besonders spannend machen kann, das hat der Dirigent Herbert von Karajan immer wieder eindrucksvoll, um nicht zu sagen nervenzerreißend, unter Beweis gestellt und dadurch Stoff für so manche Anekdote geliefert.
Seine Gepflogenheit, sich mit herabhängenden Armen und vorgebeugtem Körper zu sammeln, sublimierte er bereits 1948, kreuzte nun nach dem Betreten des Dirigentenpults die Arme vor der Brust und verharrte gesenkten Hauptes und mit geschlossenen Augen bewegungslos, bis, wie ein Wiener Kritiker feststellte, die Damen in den vorderen Parkettreihen in Ohnmacht fallen und die Einsichtigen das Schmunzeln nicht mehr unterdrücken können. In der Mailänder Scala dauerte einem Besucher eine solche Meditationsübung zu lange und er rief von der Galerie: Coraggio, Maestro, Coraggio! Nur Mut, Meister, nur Mut.
Und ob Herr Herbert von Karajan sich durch diesen aufmunternden Ruf beleidigt fühlte, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass es manchmal durchaus eines gewissen Mutes bedarf, um anzufangen, zu beginnen, den ersten Schritt zu tun. Überhaupt das Wort erstmal aus der Kehle herauszukriegen, was mir gerade im Moment etwas schwerfällt, ich bitte um Verzeihung. Räuspern, auch eine Form des Auftaktes. Okay, haben wir auch jetzt erwähnt. Also, es bedarf eines gewissen Mutes, um den ersten Schritt zu tun, das erste Wort zu sprechen oder auch das erste Wort zu schreiben. Das erste Wort und den ersten Satz in einem Roman, einer Erzählung, einer Novelle oder überhaupt immer dann, wenn die Lettern eines Satzes literarisch sein sollen. Gut anfangen. Wie fängt man das am besten an? Nun zum Beispiel so wie in jenem Roman, von dem uns jetzt meine Kollegin Claudia Sauter erzählt, immer wieder in den Bann geschlagen vom ersten Satz dieses Romans, der da lautet:
An dem Tag, an dem sie Santiago Nassar töten wollten, stand er um 5.30 Uhr morgens auf, um den Dampfer zu erwarten, mit dem der Bischof kam.
So beginnt die Chronik eines angekündigten Todes von Gabriel García Márquez. Ein makelloser erster Satz. Auftakt der literarischen Reportage des kolumbianischen Autors, die er 1981 veröffentlichte. Wir erfahren, die Geschichte entwickelt sich an einem einzigen Tag. Wo, wissen wir noch nicht. Auch nicht, wer Sie sind und wie viele. Warum wollen Sie Santiago Nassar töten? Und wird es seinen Mördern gelingen? Vorbereitet oder gewarnt ist das Opfer anscheinend nicht. Er will vielmehr in den Hafen gehen, wo ein Dampfer mit dem Bischof kam. Das steht jedenfalls fest im ersten Satz. Der Bischof kam. Alles andere erfahren wir erst während der Lektüre auf 149 Seiten in der Ausgabe von Kiepenheuer und Witsch. Obwohl Márquez die Ereignisse am Todestag des Santiago Nassar akribisch recherchiert, wie ein seriöser Journalist es tun würde, wissen wir Leser, die Chronik des angekündigten Todes ist Fiktion. aber wie eine Reportage geschrieben, mit Zitaten von Zeugen und Betroffenen sowie präzisen Ortsangaben und zeitlichen Abläufen. Wir erfahren, dass es ein Montag ist, an dem der 21 Jahre alte Santiago Nazar um 6.05 Uhr das Haus verlässt, bis er eine Stunde später wie ein Schwein abgestochen wird. Santiago hatte kurz und schlecht geschlafen, ohne sich ausgezogen zu haben, und war mit Kopfschmerzen und dem Belag von Messingsteigbügeln auf der Zunge erwacht, was er als natürliche Nachwirkungen des Hochzeitsgelages deutete, das sich bis nach Mitternacht hingezogen hatte. In einer Reportage des Journalistendarstellers Klaas Relotius für den Spiegel hätte sein Chefredakteur an dieser Stelle der Textlektüre ein dickes Fragezeichen machen müssen. Woher weiß er, dass Santiago mit dem Belag von Messingsteigbügeln auf der Zunge erwachte? Der Schriftsteller Gabriel García Márquez darf sich diese Fantasie erlauben, gerade weil er den Ablauf des Geschehens am Morgen nach dem Hochzeitsgelage wie eine Reportage Stunde um Stunde rekonstruiert. Warum muss Santiago Nazar sterben? Seine Mörder haben mehr als 12 Personen von ihren Mordplänen erzählt. Sogar dem Pfarrer des kleinen kolumbianischen Dorfes an der Karibikküste, in dem sich das Drama abspielt. Doch keiner schreitet ein. Es hat nie einen öfter angekündigten Tod gegeben. Er starb, ohne seinen Tod zu verstehen, schreibt Márquez. Wir Leser aber schon. Denn der Schriftsteller war ein unglaublich sorgfältiger Beobachter, ein exzellenter Handwerker. Einer, der mit wenigen Sätzen die widersprüchlichen Handlungen und Gefühle seiner Figuren ausleuchten konnte. Das hatte er vom Journalismus. Zeit seines Lebens blieb er beiden Künsten treu, der Literatur und der Reportage. Ein Jahr nach dem Erscheinen der Chronik eines angekündigten Todes wurde er 1982 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Und seither haben zahllose junge Schriftsteller und Journalisten immer wieder diesen meisterlichen ersten Satz über den angekündigten Tod nachgelesen, in atemloser Spannung auf den Fortgang der Geschichte. Warum muss Santiago Nazar sterben? Zum Auftakt dieses neuen Jahres ist die Lektüre ein Vergnügen ohne Verfallsdatum. Für Erstleser wie für Kenner.
Also werden weder meine Kollegin Claudia Sauter noch ich Ihnen an dieser Stelle verraten, warum Santiago Nazar sterben soll. Denn wenn Sie es nicht schon wissen, sollten Sie es lieber aus erster Hand erfahren. Also, auch für die Schöpfung literarischer Texte gilt, im Anfang war das Wort. Es fragt sich nur, welches Wort und welcher Satz taugt für den Auftakt eines literarischen Werks. Ulrike Dresner, Schriftstellerin, Professorin, Leiterin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig und Dozentin am Becher-Institut der Universität Leipzig. Guten Abend.
Guten Abend.
Der amerikanische Schriftsteller William Faulkner hat gesagt, schreibt den ersten Satz so, dass der Leser unbedingt auch den zweiten lesen will. Kennen Sie eine Faustregel dafür, was ein erster Satz enthalten muss, damit er auf den zweiten neugierig macht?
Nein, zum Glück gibt es diese Faustregel nicht, weil sonst könnte man ja nicht mehr neugierig sein. Aber ein guter Rat, den mir mal jemand gab, als ich noch ganz junge Schriftstellerin war, für Kurzgeschichten zumindest, das war: durch den letzten Satz hindurch muss sozusagen das Ende der Geschichte erscheinen. Also das Ende einer Geschichte muss strahlen können, rückwärts durch den Text hindurch bis in den ersten Satz hinein. Das fand ich immer eine schöne Vorstellung und es ist auch ein kleiner praktischer Rat, nämlich eigentlich der: schreibe nie den ersten Satz am Anfang. Also den schreibt man eigentlich erst am Ende.
So, dass man im Prinzip, wie das ja Márquez auch macht, den Ausgang der Geschichte zum Teil vorwegnimmt und damit die Spannung auf den Gang dorthin erzeugt?
Das ist sicher eine Möglichkeit, wird oft gemacht, so ein kleines Zeitmanöver, ja, der Anfang ist eigentlich das Ende des Textes, man weiß schon, was passiert und dann ist natürlich jeder neugierig darauf, was passiert. Es gibt aber auch ganz andere Modelle, ich fand zum Beispiel immer den Anfang von Flauberts Madame Bovary völlig verrückt, es fängt an mit einem Wir, einem Klassenzimmer, da kommt ein neuer Schüler, offensichtlich ist der Erzähler Teil der Schüler, die schon da sind und es ist Charles Bovary aufgetreten und dann gibt es plötzlich einen Erzähler, der alles weiß und weitererzählt, wie es mit seinem Leben weitergeht und dann kommt nochmal das Wir vor, die ersten 5 Seiten und dann wird es 200 Seiten lang völlig vergessen und wenn man gedacht hat, jetzt erwartet uns eine Schulgeschichte, dann ist man wirklich auf dem falschen Pferd gesessen.
Anders als im wahren Leben müssen die Ereignisse in literarischen Werken ja nicht chronologisch ablaufen. Ist es genau das, was Anfänge so spannend und so schwierig zugleich macht bei literarischen Texten?
Ja, ich glaube, das ist ein Teil dessen. Und der andere ist natürlich auch die Möglichkeit, mit den verschiedenen Ebenen des Erzählens zu spielen. Ganz oft gibt es ja auch die sogenannte Herausgeberfiktion. Also es meldet sich eine Stimme, die sagt, hier wurde mir ein Manuskript zugespielt unter ganz besonderen Umständen. Das darf ich eigentlich gar nicht veröffentlichen, aber ich tue es jetzt. Dann hat man natürlich auch schon mal Spannung erzeugt. Und dann beginnt der Text sozusagen nochmal, nämlich in dem Moment, wo diese geheime Schrift anfängt. Also Lolita von Wladimir Nabokov zum Beispiel ist so ein Fall, der hat zwei Anfänge, dieser Roman. Erst der Herausgeber, der sagt, ja, diese komische Figur hier, ganz seltsam, und der verrät das ganze Ende. Und damit kann man gar nichts anfangen als Leser in dem Moment, weil man die Figuren ja noch gar nicht kennt. Und dann fängt Humbert an mit einer großen sozusagen Liebesrede an Lolita und man liest den Roman und erst am Ende, ganz am Ende, wenn man dann nochmal zurückschaut auf dieses Herausgebervorwort, dann kann man das einordnen. Also eigentlich so eine Kreisbewegung wird da erzeugt im Lesen. Das finde ich immer sehr schön, weil es einen nochmal reinzieht in den Anfang und zwei Schichten aufmacht. Das erste Verstehen und das Verstehen mit der Geschichte im Hintergrund.
In einem Büchlein über Romananfänger habe ich den schönen Satz gelesen, dass manche Romane sich vor dem eigentlichen Anfang erst nochmal räuspern müssten mit Mottos, Vorworten, Prologen, Überschriften. Man könnte noch Zitate und Widmungen hinzufügen. Wie sehr verändert das ein Buch, wenn der Autor mit solchen Intro-Instrumenten arbeitet, wie ich es mal nennen will?
Mir kommt das mal vor, wie so ein Mood-Foto, das man dann noch dazu gibt. Aber eigentlich finde ich das auch eine ganz spannende Geschichte, sowas zu machen. Ich habe es selbst manchmal benutzt, weil diese Zwischenseiten, also zwischen dem Titel sozusagen und dem eigentlichen Text beginnen, da hat man ja die Möglichkeit, eine ganz besondere Brücke zu bauen als Autor. Da spreche ich ja dann eigentlich ganz oft wirklich als dieses Subjekt, das ich bin, bei einer Widmung zum Beispiel. Und da spricht also die Person, die dieser Autor ist, in seinem Leben. Hölderlin widmet die Gedichte Diotima oder sowas, ja, auch einer realen Person aus diesem gelebten Leben. Und das ist eben nicht Teil der Fiktion, sondern Teil eines ganz anderen Schriftverkehrs oder Briefverkehrs. Nochmal, also ich führe auch hier wieder eine Mehrfachschichtung ein und vielleicht eben auch eine fremde Stimme über ein Motto. Kann man überlegen, man geht so schrittweise hinein, bis sozusagen die Fiktion beginnt. Das kann manchmal ja auch sehr schön passen, dass man so eine Brücke baut. Und manchmal ist natürlich einfach auch toll, ja, der klare, klassische, ganz sparsam gesetzte Anfang, ein Titel und dann geht's los.
Wie schwer fällt Ihnen als Schriftstellerin der Anfang eines literarischen Textes?
Wahrscheinlich sehr schwer, aber ich würde jetzt eigentlich sagen, gar nicht, weil ich erinnere mich meistens nicht mehr daran. Das ist was ganz Eigenes. Ich kann das gar nicht so orten. Irgendwann gibt es dann einen ersten Satz, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich der erste Satz war, den ich dann aufgeschrieben habe. Mein letzter Roman, Die sieben Sprünge vom Rand der Welt, da weiß ich noch, mit welcher Figur er angefangen hat. Und das ist inzwischen das vierte Kapitel des Romans am Ende geworden. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich einen Prolog da hineinsetze oder nicht. Und ich fand, der Text braucht ihn. Erschwert vielleicht den Einstieg, aber es musste dann sein. Also das sind ja so brüchige Gebiete, das Ende und der Anfang, und da schaut man natürlich schon darauf, dass wie kommt da jemand auch in diese Welt hinein und wie geht er wieder hinaus, der da als Leser, Leserin dazu kommt.
Also Sie schreiben unter Umständen einfach erstmal drauf los und entdecken dann hinterher beim Nachlesen, ha, dieser Satz, der könnte eigentlich ein guter erster Satz sein.
Formulieren, klingt das so flapsig, so lockere Schriftsteller da sein. Nein, ich habe einmal gefühlt 1000 Seiten eines Romans weggeworfen, war ich noch ganz am Anfang des Schreibens und habe mir damit geschworen, einfach drauf losschreiben, das mache ich einfach nicht mehr. Ja, das passiert nicht, ich denke schon einiges vorher nach. Was aber nicht heißt, dass man trotzdem manchmal anfängt und erzählt und erzählt und dann merkt, das ist eigentlich so eine Art Vorgeschichte, die musste ich jetzt für mich aufschreiben, um zu dem Anfang meines eigentlichen Textes zu kommen.
In Ihrem neuen Buch Eine Frau wird älter beschäftigen Sie sich mit, wie der Titel sagt, mit dem Altern, was ja vordergründig das Gegenteil eines Auftakts ist, eines Anfangs. Andererseits drängt sich mir dabei die Frage auf, hat auch das Altern einen Auftakt?
Ja, sollte es haben. Man kann immer wieder neu anfangen. Das war eigentlich eine der Erkenntnisse für mich beim Schreiben dieses Buches. Ja, wie geht es Frauen in ihrem sechsten Lebensjahrzehnt? Gerne auch Männern. Ich finde das nämlich eine gute Zeit, um nochmal etwas anzufangen, um nach hinten zu schauen, zu überlegen, und was kommt jetzt? Ja, allgemeine Lebenserwartung in Deutschland hat man ja irgendwie noch 30 Jahre vor sich. Das ist ja wahnsinnig lang. Und da kann man ja nicht zufrieden sein, dann einfach so weiter zu wurschen wie vielleicht bisher, sondern ich finde, das ist die richtige Zeit, um sich daran zu erinnern, welche Träume hatte ich. Ich habe noch Kraft, ich kann noch was bewegen, das mache ich jetzt. Ja, genau der rechte Moment, um anzufangen. Und ich hatte eine Tante, die irgendwie sehr, sehr gut alterte. Die wurde über 90 und sah immer noch irgendwie toll aus, hatte zwar 1000 Falten, aber die strahlte irgendwie so ein inneres Bei-sich-Sein aus. Und ich glaube, die hat ganz oft immer wieder in Kleinigkeiten was Neues angefangen. Weil das ist ja so, man ist ja auch so alt, wie man sich selbst auch im Kopf alt macht.
Ulrike Dresner, Schriftstellerin, Professorin, Leiterin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig und Dozentin am Becher-Institut der Universität Leipzig. Vielen Dank. Gespannt, wie es weitergeht. Der Auftakt, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute Abend genannt. Und jetzt versetzen wir uns ein weiteres Mal mitten hinein in die spannenden Momente, die einem Auftakt vorangehen, einem Auftakt in der Musik. In dem Theaterstück Der Kontrabass von Patrick Süskind erleben wir diese spannenden Momente in der Fantasie eines Kontrabassisten. Und inspiriert wird diese Fantasie von der unerfüllten Liebe des Kontrabassisten zu einer Sängerin namens Sarah.
Gehen Sie oft in die Oper? Stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Oper, heute Abend meinetwegen, Festspielpremiere Rheingold. Über 2000 Leute in Abendkleidern und dunklem Anzug. Es riecht nach frisch gewaschenen Frauenrücken, nach Parfum und Deodorant. Die schwarze Smokingseide glänzt, die Nackenwülste glänzen, die Brillanten funkeln. In der ersten Reihe der Ministerpräsident. Mit Familie, internationale Prominenz. In der Intendantenloge der Intendant. Mit seiner Frau und seiner Freundin und seinen Ehrengästen. Alles erwartet Claudio Abbado, den Star des Abends. Die Türen werden leise geschlossen, der Kronleuchter hebt sich, die Lichter erlöschen, alles duftet und wartet. Abbado erscheint. Beifall. Er verbeugt sich. Seine frisch gewaschenen Haare fliegen. Dann dreht er sich dem Orchester zu. Letzter Huster. Stille. Er hebt die Arme, sucht Blickkontakt zur ersten Geige. Nicken. Noch ein Blick. Allerletzter Huster. Und dann, in diesem erhabenen Moment, wo die Oper zum Universum wird und der Moment zum Ursprungsmoment des Universums, da hinein, wo alles in gespanntester Erwartung harrt, den Atem anhält, da hinein, aus der hintersten Reihe des Orchesters, von dort her, wo die Kontrabässe stehen, der Schrei eines liebenden Herzens. Sarah! Eine kolossale Wirkung. Am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Ich fliege aus dem Staatsorchester, gehe zu ihr mit einem Blumenstrauß. Sie öffnet die Türe, sieht mich zum ersten Mal. Ich stehe da wie ein Held. Ich sage, ich bin der Mann, der sie kompromittiert hat, denn ich liebe sie. Wir fallen uns in die Arme. Vereinigung, Seligkeit, höchstes Glück. Die Welt versinkt unter uns. Amen.
Ja, zu jedem Auftakt gehört auch ein Schlusstakt und wenn es der tiefe Zug aus einer Flasche Bier ist. In seiner Fantasie also wird der Kontrabassist von Patrick Süskind seinem Dirigenten den Auftakt gehörig verpatzen. Aber dafür soll dieser Schrei seines liebenden Herzens selbst zu einem Auftakt werden. Wie war das noch? Wir fallen uns in die Arme, Vereinigung, Seligkeit, höchstes Glück, die Welt versinkt unter uns. Ob das auch die schwarz-grünen Koalitionäre in Hessen so empfinden? Immerhin haben sie ja noch kurz vor Weihnachten Ja und Amen zu ihrem neuen Koalitionsvertrag gesagt und somit dafür gesorgt, dass ihre zweite gemeinsame Regierungszeit in Kürze beginnen kann. Das allerdings in einem Landtag, in dem von Vereinigung, Seligkeit und höchstem Glück wenig zu spüren sein dürfte. Das berichtet zum bevorstehenden Auftakt der neuen Legislaturperiode unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass.
Dass ab Jahresbeginn im Hessischen Landtag einiges anders ist, wird sich schnell zeigen. Die neue Wahlperiode beginnt mit der konstituierenden Sitzung des Parlaments am 18. Januar. Und ein AfD-Mann wird als Alterspräsident die ersten Worte an den vergrößerten Landtag richten. Allein das birgt schon viel Spannung. Anders als im Bundestag hat man in Hessen auf Manöver verzichtet, um den AfD-Mann Rolf Kahnt als Alterspräsidenten zu verhindern. Traditionell darf der Alterspräsident die Wahlperiode eröffnen, bevor der neue Landtagspräsident gewählt wird. Aber schon die erste Sitzung des Parlaments dürfte Hinweise auf den Ton und die Stimmung im neuen Landtag geben. Jan Schalauske, Abgeordneter der Linken, hat der AfD den Kampf angesagt.
Wir werden uns nicht damit abfinden, dass eine Partei im Landtag vertreten ist, die rechte Hetze betreibt, die Stimmungsmache auf den Rücken der Schwächsten der Gesellschaft betreibt.
Wir sind demokratisch gewählt, hielt der neue AfD-Abgeordnete Rainer Rahn nach der Wahl den Kritikern entgegen. Und?
Wir haben natürlich wie jede andere Partei ein gewisses Spektrum von weniger weit rechts bis weiter rechts reicht. Aber Tatsache ist, dass alle Kandidaten, die auf unserer Liste sind, fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.
Da haben sie in den anderen Fraktionen arge Zweifel. Es ist eine Art Frontstellung zu erwarten zwischen AfD auf der einen und den übrigen Fraktionen auf der anderen Seite. Der Spitzenmann der Grünen, Tarek Al-Wazir, als Wirtschafts-, Verkehrs- und Wohnungsbauminister designiert, meinte jetzt, die neue Zusammensetzung des Landtags sei auch Verpflichtung für die künftige Regierung von CDU und Grünen.
Der nächste hessische Landtag wird anders werden und an dieser Stelle auch den Menschen zu zeigen, hier sind zwei Parteien, die zwar sehr unterschiedlich sind, die aber wirklich Verantwortung fürs Ganze auch empfinden und zeigen wollen, dass Politik handlungsfähig ist. Das ist das, was uns geleitet hat.
Stabile Verhältnisse, solides Regieren. Dafür will Schwarz-Grün stehen, auch wenn es im Landtag mal brodeln sollte. Allerdings, eine Stimme Mehrheit hat die Koalition. Und so wird die erste Sitzung des Landtags am 18. Januar auch ein Test. Steht die schwarz-grüne Minimehrheit oder fällt Volker Bouffier im ersten Durchgang durch? Das wäre ein böses Omen für den Fortgang des Jahres. Mit Beginn der Wahlperiode wird die neue Regierung beginnen, ihren umfangreichen Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Es zeichnet sich eher unspektakuläre Regierungsarbeit ab. Worin der Aufbruch bestehen soll, den Schwarz-Grün zum Motto des Vertrages gemacht hat, das muss sich im Regierungsalltag noch erweisen. Der alte und vermutlich neue Ministerpräsident Bouffier meint überdies:
Wir wissen nicht, was die nächsten 5 Jahre bringen. Und man kann 500 Seiten ein Programm schreiben. Es gibt immer Dinge, die hatte vorher niemand im Blick.
Tatsächlich, im letzten Koalitionsvertrag von 2013 stand nichts über die Flüchtlingsfrage ab 2015. Das wurde damals zum beherrschenden Thema für den Rest der Wahlperiode, womit am Anfang niemand gerechnet hatte.
Wir wissen nicht, was die nächsten 5 Jahre bringen, sagt also der hessische Ministerpräsident. Und natürlich wissen wir auch nicht, was dieses eine Jahr, das gerade erst begonnen hat, an unerwarteten Ereignissen bringen wird. Wie sollten wir auch? Aber wir wissen, was in diesem Jahr politisch ansteht. Zum Beispiel 3 Landtagswahlen im Herbst, und zwar in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und davor, im Mai dieses Jahres, die Wahl zum Europäischen Parlament. Ein Stimmungstest und damit auch eine Bewährungsprobe für die Parteien in Berlin. Zum Beispiel für die Unionsparteien und die SPD, die ja auf Bundesebene gemeinsam regieren. Stefan Andreas Kastorf, Mitherausgeber des Tagesspiegel. Guten Abend.
Guten Abend.
Im ersten Beitrag unserer Sendung, als es um Auftakte in der Musik ging, haben wir gehört, aller Anfang ist schwer, auch in der Musik. Schließlich müssen gleich mehrere Instrumente zu einem sinnvollen Zusammenklingen gebracht werden und das bitte auch gleich im richtigen Tempo. Was also empfehlen Sie den Regierungsparteien zum Auftakt dieses Jahres, das in Europa und in Ostdeutschland eben auch ein Wahljahr ist?
Ja, ich denke gerade über die Dirigenten, die Dirigentin nach. Also, wir haben ja einige große Probleme, Herausforderungen, die dringend zu lösen sind. Das Kabinett Merkel IV muss sie anpacken oder es muss sich was ändern oder es muss sich im Kabinett etwas ändern. Heißt, Angela Merkel muss sich überlegen, ob sie noch die Durchsetzungskraft hat, ohne den CDU-Vorsitz, um Klima, Diesel, um die Schuldenfragen, die Banken, Euro, Terrorismus, Energie, all das wirklich anzupacken, sodass es zu guten Lösungen kommt. Und wenn sie diese Frage verneinen sollte, habe ich die Kraft? Nein, dann muss sie schnell einen Wechsel herbeiführen, nach Lage der Dinge, zu Annegret Kramp-Karrenbauer.
Das heißt, Sie sprechen sich für eine schnelle Übernahme der Kanzlerschaft von Annegret Kramp-Karrenbauer auf, wenn Sie jetzt also das Interesse der CDU im Auge haben, natürlich.
Ja, also gehen wir mal von dem Interesse der CDU aus und betrachten wir Angela Merkel als das, was sie ist, nämlich durchaus auch eine kühle Kalkulatorin der politischen Macht, Physikerin wird sie ja immer genannt, also eine Naturwissenschaftlerin, die weiß, wo die Fliehkräfte sind. Dann muss sie doch wissen, dass wenn sie den Übergang einleiten will. Die eine Möglichkeit ist, dass sie recht früh, also sagen wir im März, also mit Ä, nicht mit E, im März den Übergang einleitet, um der neuen Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer und CDU-Vorsitzende noch die Chance zu geben, mit frischem Schwung, mit neuem Schwung in die Europawahlen hineinzugehen. Die werden dann, sagen wir mal, ganz gut bestanden und das wird dann gleich mit ein Schwung sein für die Herbstwahlen in drei ostdeutschen Ländern.
Schwung allein, Herr Kastorf, mag aber vielleicht nicht ausreichen. Werden nicht in einem solchen Szenario, wie Sie es jetzt entwerfen, nicht erst einmal die Defizite von AKK auffallen, die man ja nicht umsonst Anfängerfehler nennt? Wenn man ein neues Amt übernimmt, was man bisher noch nicht bekleidet hat, macht man ja eher erstmal vielleicht nicht ganz so die elegante Figur wie nach längerer Erfahrung.
Ja, ich glaube, also jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich denke mal, der Aufbruch alleine wäre ja schon ein Faszinosum. Dauert ja auch nicht zu lang, von März bis Mai, das geht noch. Außerdem darf man nicht vergessen, dass immerhin, selbst wenn das Saarland klein sein sollte, nicht größer als mancher Wahlkreis im Brandenburgischen, sagen wir mal, oder wenn in Saarland ungefähr so viele Menschen gewählt haben, wie in Hannover leben, dennoch hat sie als Regierungschefin gearbeitet. Sie war Ministerin und hat als Regierungschefin gearbeitet, hat Wahlkämpfe bestanden und eine Regierung geleitet. Eine Koalitionsregierung zumal mit verschiedenen Parteien. Also sie hat ihre Erfahrung und deswegen sind Anfängerfehler, was Regierungsarbeit angeht, ausgeschlossen. Es kann sein, dass das Momentum nicht entsteht, das sie sich wünscht. Aber das würde dann später auch nicht entstehen. Also ich stelle mir vor, sie ist nur, in Anführungszeichen, CDU-Vorsitzende. Alle Wahlen gehen in die Grütze. Mit wem gehen dann diese Ergebnisse heim? Natürlich kann man versuchen, sie noch Angela Merkel überzuhelfen, da die aber ins Internationale jetzt abgeleitet, hätte ich fast gesagt, also ins Internationale hineingeht, bleibt das Heimische bei ihr. Da ist es allemal besser, so würde ich jetzt mal, was die Fliehkräfte angeht, argumentieren, die Annegret Kramp-Karrenbauer schon zu verankern als Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende, denn das kann die CDU sich nun nicht leisten, die gerade gewählte oder ins Amt gekommene Bundeskanzlerin nach einem halben Jahr schon wieder zu verabschieden. Das würde sie niemals tun. Da ist sie sehr viel solidarischer, manche würden auch sagen gekaderter als jede linke Partei. Da stehen sie zu ihren Frontleuten und das könnte ich mir nicht vorstellen. Das andere schon. Bliebe sie nur CDU-Vorsitzende, müsste sie die Wahlniederlagen erklären oder die nicht so guten Ergebnisse, dann könnte man auf die Idee kommen, eben sprach ich von März mit Ä, man könnte aber auch von März mit E reden, dann könnte man auf die Idee kommen zu sagen, naja, wir haben uns da in Hamburg, glaube ich, doch geirrt. Die Hälfte hat sich geirrt und jetzt wollen wir es umdrehen.
Wenn das alles nicht so gesehen wird von den beteiligten Personen und wenn man sich doch eher für ein Weiter-so entscheidet, wofür könnte dann das Jahr 2019 und insbesondere die Wahlen, die da jetzt anstehen, wofür könnte das dann der Auftakt sein?
Also für eine, das ist ein großes Thema, für eine große Diskussion darüber, wo wir heute stehen. Also, kann unsere Demokratie, wir schauen nach Amerika, nicht auch reaktionär werden? Systeme in der Hand machtvoll organisierter Interessen, und damit meine ich nicht Konglomerate, sondern Menschen. Also, wie können wir direkte, partizipative, diskursive Demokratie organisieren? Wie können wir den Menschen das Gefühl geben, dass ihr Willen deutlicher repräsentiert ist? Wie kann Politik mehr Handlungsfreiheit und mehr Spielraum erwerben, um diese ganzen Themen, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese wirklich großen Herausforderungen, zu denen ja noch andere kommen, also ökonomische Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Rahmen oder die demografische Entwicklung in Bezug auf unsere Gesellschaft, wie kann man das organisieren und nicht zu komplex werden? Also dringlich ist das allemal. Wir haben keine Zeit, jedenfalls wenn man genau hinschaut. Und der Handlungsdruck ist enorm. Die Notstandslagen sind da. Und wie kann das demokratische Verfahren so verändert werden, dass es dem gewachsen ist, beziehungsweise gewachsen zu sein scheint? Das ist ein großes Thema, eine große Diskussionsmöglichkeit in diesem Jahr.
Und trotz drängender Zeit kann man da den Auftakt legen, Ihrer Ansicht nach, in diesem Jahr?
Ja, Gerechtigkeitspolitik durch Partizipation. Ich glaube, das ist ein Begriff, stammt nicht von mir, hätte ich gerne erfunden, von Gesine Schwan. Ich glaube, darin liegt eine große Chance, ein alternatives Modell zu entwickeln, damit die Menschen wissen, dass sie Einfluss haben, Problemlösungen organisieren können. Und dass sie dann diese populistische Herausforderung durch schnelle, durch kluge Politik, dass sie die zurückdrängen können.
Stefan Andreas Kastorf, Mitherausgeber des Tagesspiegel. Vielen Dank. Gespannt, wie es weitergeht. Der Auftakt, das war zum ersten Mal in diesem Jahr der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und weil dieses neue Jahr 2019 an diesem Abend seines zweiten Tages bereits vom Auftakt in die Ouvertüre übergeht, lassen auch wir jetzt eine Ouvertüre erklingen. Die Ouvertüre von Jacques Offenbachs Operette Orpheus in der Unterwelt. Warum ausgerechnet die? Nun, weil Orpheus Frau Eurydike sich beim Aufstieg aus der Unterwelt nicht umdrehen darf. Sie soll, wie es sich auch am Anfang dieses Jahres gehört, nur nach vorne schauen. Thank you.